Tatort Pflege.
Achtung, Werbung, Werbung. Wer das nicht hören will, scrollt weiter. Aber es ist wichtig, wichtig. Deshalb, wir machen diesmal Werbung für den Deutschen Fachpflegekongress OP-Tag 2023 am 28. bis 29. September 2023, also dieses Jahr. Und ihr sollt euch natürlich auch gerne anmelden. Die Messe und der Kongress ist in einem Kongresszentrum in der Halle Münsterland in Münster. www.deutscher-fachpflegekongress.de.
Ganz genau. Und wenn ich Zeit hätte, wäre ich da. Aber Liane und ich sind genau an diesem Tag auf einem anderen Fachkongress. Aber für mich interessant, weil ich arbeite in diesen Bereichen. Neben spannenden Vorträgen hört ihr nämlich von Experten und seht eine umfangreiche Ausstellung, die an zwei Tagen exklusiv Praxis- und Industrieworkshops zeigt. Ein großes Highlight ist das Get Together am Abend des ersten Kongresstages, bei dem das 10. Kongressjubiläum gefeiert wird. Also eigentlich zwei Tage, die man nicht vermissen möchte. Und ich glaube, da gibt es gutes Essen.
Wer ist denn da so alles?
Wer da so alles ist? Anästhesie, Intensivstation und der OP und die Notaufnahme.
Ah.
Ganz genau. Und für HörerInnen unseres Podcastes gibt es 10% Rabatt. Und der Link ist in den Shownotes, der Gutscheincode auch. Aber ich wiederhole es nochmal. Es ist der deutsche-fachpflegekongress.de und der Gutscheincode ist, wer hätte es gedacht, Tatort 10.
Alles kleingeschrieben und zusammengeschrieben. Tatort 10 ist der Gutscheincode für 10% Rabatt. Meldet euch an zu diesem wunderbaren Fachpflegekongress in Münster.
Genau. Und wenn ihr da wart, teilt es mit uns. Wir können darüber erzählen.
Guten Tag zusammen. Hier sind wir wieder. Am Anfang des Sommers, obwohl, wenn die Folge rauskommt, ist eigentlich schon Mitte des Sommers. Wir können gar nicht sagen, wie warm es dann da ist, aber gerade ist warm und wieder sehr spät, mitten in der Woche. Und wir haben heute ein Herzensangelegenheitsthema mit 1000 tollen Überraschungen.
Ja, Herzen passt. Hallo, herzlich willkommen.
Ich habe ja die überleitet, um es vorzustellen.
Liane Fischer, Medizinpädagogin und unser chaotischer Kopf.
Und Annette Friedrich, die Vernunft, die auch passt, dass wir uns auch ja vorstellen. Und auch Medizinpädagogin.
Genau, und Herzensangelegenheit ist schon mal eine gute Überschrift, die behalten wir einfach mal bei. Und ich kann dir sagen, wann die Folge rauskommen soll, am 9.8.
Na siehst du, das ist nicht mal warm wahrscheinlich.
Doch, das ist ja Anfang August.
Echt? Ach, ich hatte irgendwie September im Kopf schon.
Ja, nee, August. Genau, ja, und du hast uns heute was mitgebracht. Eine schöne Überraschung hast du mir vorgespult oder spielt.
Vorgespielt? Oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, was du jetzt gerade meinst. Ich glaube, 1000 Überraschungen und Ideen im Kopf.
Na, du hast uns ein schönes Feedback mitgebracht, hast du gesagt.
Ach ja, was wir einbauen wollten. Genau, ja, und es wurde eine Audiodatei geschickt von einem wunderschönen Feedback von einer unserer Zuhörerinnen, was wir so toll fanden, weil es auch eine fachfremde Person war und es war ja auch mal ein Ziel mit, dass wir nicht nur Auszubildende und fähige Fachleute erreichen, sondern auch andere Leute und deshalb wollen wir das mal einspielen.
Genau und ich höre es jetzt, also sie hat es mir auch nur angekündigt, ich höre es jetzt das erste Mal. Let's go!
Ja, hallo Liane, ich spreche dir mal dazu was auf, weil das geht dann besser, als wenn ich schreibe. Also, ich finde, ihr macht es beide richtig gut, weil ihr seid eben auch nicht immer der gleichen Meinung. Ihr zeigt ja die unterschiedliche Herangehensweise, Denkweise und auch Lösungsansätze. Ich finde es faszinierend, als nicht in dem Beruf tätiger Mensch, wie gut ihr das erklärt und so erfrischend halt und sehr verständlich und man merkt euch eure Freude an, euer Fachwissen sowieso, auch wenn ihr da so die Gäste habt und so, aber auch gleich nur ihr beide, aber diese unterschiedlichen ich sag jetzt mal Interviews auch der anderen da, wie mit der Judith oder auch der Feuerwehrmann oder so, ist also wirklich hochinteressant. So ein Stündchen, man ist da, also ich bin dann immer so völlig weg und genieße und viele, also ich kann es ja auch nicht wissen, ich komme ja nicht aus diesem Bereich, ne? Und deshalb ist es auch so spannend und interessant und man fühlt sich danach ein bisschen schlauer Und ja, von der Art her, wie gesagt, ist ein bisschen witzig immer zu hören. Manchmal Berliner ist der ja richtig toll. Aber so sind wir ja, das gehört ja dazu. Kann ich auch Berliner, ne? Man kann auch, manchmal redest du denn auch ganz gut Hochdeutsch und oder auch deine Kollegin da. Also passt schon gut und wie gesagt, dass ihr das auch wirklich auch mit Humor nehmt und so frisch eben erzählt. Also macht einfach Spaß und man lernt draus. Ja, also jeder hätte sich früher mal gewünscht, in unsere Zeiten, wo wir gelernt haben, bei uns gab es eben nur Bücher, ja, wenn es da mal einmal einen Film oder so gab, da haben wir uns schon immer wie Bolle gefreut. Aber heutzutage mit diesem Podcast oder kleinen Videos, ob das nur TikTok-mäßig oder eben einfach nur sowas zu hören, ich finde, weißt du, warum ich das mit dem Hören auch gut finde? Man ist dann mit nichts abgelenkt, also man lauscht euren Stimmen, ohne dass man jetzt immer so Bilder oder irgendwie, man wird nicht überflutet. Es ist keine Reizüberflutung, sehen, hören, lesen oder so, ne? Und dadurch hat man mit dem Hören, man kann sich seine eigenen Bilder machen. Und wisst ihr, jeder hat ja so seine Fantasien oder für die Leute, für die ihr das macht, die wissen ja, von was ihr sprecht. Also selbst ich weiß sofort oder habe dann immer gleich meine Vorstellung, auch die letzte Folge hier mit dem Mord. Ich hatte da auch das damals im Fernsehen gesehen, Band gemacht und abartig seltsam, wie krank eben manche wirklich im Kopf sind, ne? Ich habe so ein Phänomen, ist das auch, manche Feuerwehrmänner, die ja Brände legen, die dann gelöscht werden, ne? Das ist mit der Pflege, so wie ihr das da beschreibt oder wie der Typ das getan hat oder die eine Frau damals auch, da kann ich mich auch entsinnen, die da alle erlöst hat, wie sie dann immer so hieß, ne? Also, ja. Schön gemacht, wie gesagt, und ja, das musste ich jetzt ein bisschen länger erklären, weil ja, es ist einfach sehr informativ, sehr schön erzählt. Und wenn ihr da beide manchmal so kurz gleichzeitig sprecht, ist das überhaupt nicht schlimm, weil man euch trotzdem versteht. Und ich finde es total toll, dass ihr eure Meinung auch so vertretet, ne? Und also einfach, ich finde es genial. Also ich drücke wirklich die Daumen, also ihr habt es verdient. Und wenn ihr da so einen Preis kriegen würdet, vergleichbares, habe ich ja jetzt auch noch nicht so gehört. Ich habe schon auch mal, wenn man hier, ich gucke ja immer Doc Anne Fleck und Doc Esser und also so eine anderen Sendung, aber jetzt nicht als Podcast, sondern gucke ich mir so mal an. Ich finde es immer hochspannend, kurz, knapp, prägnant, witzig, lehrreich, toll gemacht. Also 1000 Däumchen hoch, sehr schön. Okay, das war meine Meinung zu eurem Podcast. Glückwunsch. Tschüssi.
Oh, das war aber toll. Wow, das ist ja total nett und ja, auch sehr konstruktiv. Und sie sagt, es ist nicht so schlimm, wenn wir durcheinander reden. Das ist doch schon mal schön.
Ja, und dass man viel lernt und sich jetzt mal schlauer fühlt, auch mega, oder? Das ist doch ja, der Traum eines jeden Pädagogen.
Ja, dafür, dass sie vor allem fachfremd ist, ist das schon sehr, sehr schön. Ja, freut uns sehr zu hören. Gerne mehr, natürlich auch gerne konstruktives Feedback. Das muss nicht immer schön sein. Damit können wir auch umgehen, aber auf jeden Fall Feedback, das freut uns sehr. Und ja, vielleicht schafft ihr es auch mal in die Sendung rein, wenn ihr uns, wie heißt das, Zucker um den Mund schmiert? Nee, Honig um den Mund schmiert sozusagen, ja.
Genau, also andere Feedback, also ich habe auch schon gehört, wir reden zu schnell oder zu viel durcheinander. Bei zu schnell sage ich immer, ey, man kann nicht langsamer und schneller machen beim Podcast hören. Ja, das geht.
Und zurückspulen.
Genau, und durcheinander sprechen, ja, wir geben uns Mühe. Vorwiegend bin ich ja da die Schlimme, aber naja.
Genau, aber dann hast du noch eine zweite Sache mitgebracht, hast du gesagt, weil normalerweise überrasche ich dich ja immer mit bestimmten Dingen und jetzt weiß ich von nichts.
Zwei Sachen sogar, also insgesamt waren es ja drei. Einmal das Feedback und einmal, dass ich so eine Idee habe, dass wir vielleicht nochmal, wir hatten ja auch mal ganz am Anfang beim Pflegekongress gesagt, dass wir immer mal wieder positiv auch über unseren Beruf sprechen wollen und auch hatten das dann auch nochmal gesagt, bei dem Welttag der Pflege, dass wir öfters mal hier und da einstreuen lassen. Deswegen habe ich zwei Mythos mitgebracht, die ja über unseren Beruf existieren, also Vorurteile, die wir kurz besprechen und auflösen, dass die nämlich gar nicht wahr sind. Das dachte ich mir. Und die dritte Sache sind Fotos.
Mhm. Fotos? Okay.
Fotos.
Dann fangen wir erstmal mit dem Mythos an und dann holen wir zum Foto aus. Da bin ich jetzt gespannt.
Okay, also Mythos Nummer 1. Pflege ist nur für Frauen geeignet.
Ja, stimmt.
Schon abgehakt ist so. Also braucht keine Männer in der Pflege. Können wir abhaken, Vorurteil stimmt.
Ja, ich...
Echt? Deine Meinung?
Nee, stimmt natürlich nicht. Pflege ist für jede Geschlechter geeignet, egal in welcher Form man sich fühlt oder identifiziert. Und der es ausüben möchte und 3 Jahre lang die Schulbank drücken möchte, die Vorerkenntnisse hat und das durchführen darf, soll es tun. Und wenn er sich da wohlfühlt und den Job auch gut macht und professionell ist, bitte sehr gerne, herzlich willkommen. Ich komme ja aus dem psychiatrischen Kontext und ich hatte oft mehr männliche Kollegen als weibliche und habe davon auch sehr profitiert.
Oh, das kann ich sehr bestätigen. Wenn ich in Teams war, wo auch mal Männer dazwischen waren oder ein bisschen mehr Männer als Frauen, war es wirklich angenehmer, pragmatischer, nicht so, ja, Women's Support. Women's ist ja nun auch nicht überall so und nicht wirklich manchmal in reinen Frauenteams. Und das kann auch anstrengender sein. Ich will jetzt nicht, also ich sag's jetzt einfach, also die Zicke ist mir manchmal so anstrengend. Mhm. So, Männer haben da ja auch manchmal wirklich echt mehr Pragmatismus, finde ich. So.
Ja,
das und die kommen natürlich anders an bei den Patienten, ja. Also die kriegen auch schon Standing. So.
Hm. Ja, Männer und Frauen werden unterschiedlich erzogen. Das sind ja so ein paar Gründe dafür, dass es so ist. Dazu werden wir auch nochmal eine Folge machen, weil uns das Thema Woman Support Woman schon sehr am Herzen liegt. Weil es gibt ja diese Bro-Kodexe, aber es gibt so keinen Woman-Kodex. Da müssen wir nochmal nacharbeiten im feministischen Sinne. Aber das kommt dann irgendwann mal.
Oh ja.
Genau, aber Frage beantwortet, was ist der zweite Mythos?
Pflege ist nur für Leute mit Helfersyndrom. Also, dass man immer hilfsbereit ist und ja sagt.
Ja, nee, ich habe ja keins und ich habe in der Pflege gearbeitet.
Ja, aber erst mal ja sagen.
Also ich habe kein Helfersyndrom, definitiv nicht, und ich habe in der Pflege gearbeitet.
Na, also für Freunde machst du schon ganz schön viel.
Naja, so. Das sind Freunde, das ist ja kein Helfersyndrom. Und irgendwann ist auch mal Schluss.
Mhm, okay, ja. Gut zu wissen. Ja, aber ich glaube schon, also es gibt ja auch Studien, dass schon immer wir so einen nächsten Liebe-Mythos haben und ja, von den Nonnen kommen und unsere Berufsgeschichte und so, das schon auch ein Beruf ist, wo man ja helfen möchte. Und auch ein Beruf ist, wo sicherlich Leute arbeiten, die auch mit ihrem Selbstwertgefühl das schön finden, wenn man ein familiäres Team hat und wenn man mit Menschen auch wirklich zusammenarbeitet. Und das ist ja schon mal auch, dass du andere Charaktereigenschaften brauchst, wie Empathie und wie Geduld und so weiter. Sodass das natürlich Mythos ist, der vielleicht zu teilen stimmt, aber Helfersyndrom ist ja eigentlich auch eine Diagnose, so. Also die gibt's ja dann auch als Kodex, so als ICD-Code, wenn man, also kann ja krankhaft sein, so. Und sicherlich müssen wir auch lernen, in unserem Beruf mehr auf uns aufzupassen und Gesunderhaltung im eigenen Beruf und nicht so eher Überlassungsanzeigen zu schreiben, statt immer einzuspringen oder so. Das ist jetzt eine andere Kette Bier, aber dass das grundsätzlich auch Charaktereigenschaften bedarf, dieser Beruf, die hilfsbedürftiger, empathischer und geduldiger sind, ist ja eine andere. Also deswegen würde ich sagen, der stimmt so zur Hälfte. Weißt du, wie ich meine?
Ja, das kann gut sein. Das ist gut möglich. Also ich bin ja jetzt mittlerweile Pädagogin und auch da helfen wir ja gerne. Aber eben Selbsthilfe zur Selbsthilfe. Und ich glaube, das hatte ich aber schon auch so ein bisschen als Pflegekraft.
Ja.
Und deshalb war ich wahrscheinlich aber auch im psychiatrischen Setting viel unterwegs, weil da machst du Hilfe zur Selbsthilfe, kontinuierlich. Also ich glaube, ich wäre nicht so gut auf Stationen, wo man ja so halb Bedienstete ist, was es ja auch gibt, diese Komfortstation oder so, da hätte ich nicht arbeiten können. Da hätte ich gesagt, Entschuldigung, Sie haben 2 Beine, die funktionieren ab, laufen Sie mal selber. Und dann hätte ich den Job nicht mehr, weil ich mit dem Patienten nicht vernünftig umgehe. Aber im psychiatrischen Kontext ist das ja so angedacht, ne? Selbsthilfe zu Selbsthilfe und jetzt auch im pädagogischen Bereich Hilfe zu Selbsthilfe.
Also I feel it.
Also ich bin, glaube ich, schon immer eher so verortet gewesen. Klar helfe ich bis zu einem bestimmten Punkt dann auch gerne, aber mir ist es eigentlich viel lieber, wenn ich jemanden beibringen kann, dass er sich selber helfen kann. Also Methodenkompetenz stärken. Das ist so mein Fokus, den ich auch immer, da lege ich auch immer sehr viel Wert drauf. Und persönliche Kompetenz. Das sind so die zwei Kompetenzen, die ich immer sehr gerne schule, weil ich die besonders wichtig finde.
Kenne ich nachvollziehen, weil Rehabilitationsschwester beziehungsweise in der Frühreha arbeitet, da war ja auch immer, die sollen ja selbstständiger werden, das ist hier in der Reha. So viel besser, als irgendwie nur zu übernehmen. Da habe ich mich lieber 10 Minuten hingestellt und erklärt, wie man ein T-Shirt anzieht, statt eine Minute den T-Shirt anzuziehen. So. Ja. Sondern habe lieber die 10 Minuten investiert, dass der das dann noch irgendwann alleine konnte. Und so ähnlich ist es beim Teacher sein, dass ich auch sage, ich bin lieber Lernbegleiter, als dass ich den irgendwas auswendig im Kopf grübel.
Richtig, genau. Also lieber die Methode schulen. Also ich mache ja auch viel wissenschaftliches Arbeiten und die stehen dann da und überlegen, wie mache ich das denn nochmal? Können Sie mir das mal machen? Ich habe gesagt, nö, YouTube anmachen und bitte jetzt gucken Sie mal, wie man sich in Word die Tabelle baut. Das machen Sie mal schön alleine. Also da ich sage dann auch mal, ich weiß, ich klinge jetzt hier so super hart und eklig, aber es bringt Ihnen nichts, wenn ich Ihnen das vorbereite. Das bringt ihnen mehr, wenn sie sich das selber anschauen und nebenbei basteln. Das sind die zwei Mythosse gewesen und jetzt zeigst du mir Urlaubsbilder?
Yeah. Gute Idee, aber unser großer Sommerurlaub im August steht ja noch an. Aber keine Angst, wir erscheinen trotzdem wöchentlich so. Auch wenn wir irgendwie beide auch im August, du hast auch im August Urlaub, oder? Aber wir haben ja vor auf jeden Fall. Du hast nicht Urlaub?
Nee, ich habe die letzte Augustwoche Urlaub und die erste Juliwoche Urlaub.
Ach so. Naja, aber jedenfalls irgendwie überschneiden sich. Also gehe dann nah.
Also um es festzuhalten für euch, wir haben keine Pausen drin. Also wir senden das ganze Jahr über, auch zwischen Silvester und Neujahr, weil wir einfach auch gut strukturiert, dank mir, vorplanen.
Ja, ist so. Ist so.
Und das sozusagen planen. Also wenn wir im Urlaub sind, kommt trotzdem eine Folge zwischen Weihnachten und, also es wird keine Pause geben. Also wenn, dann müsste jetzt schon länger jemand krank stimmlich ausfallen, dass wir nicht aufnehmen könnten. Aber wir sind gut strukturiert und planen so durch, dass es keine Pause gibt. Wir sind immer da, ihr werdet uns nicht mehr los, ganz einfach.
Also ihr braucht uns nicht zu vermissen. Es gibt keine Pause zwischendrin, genau. Annette ist voll geplant bis ins Jahr 25. Wir haben Folgen voraufgenommen. Gibt immer einen Puffer. Keine Angst.
Verrat nicht so viel. Genau. Und ja, Bilder, genau. Aber es sind jetzt keine Urlaubsfotos, die mich erwarten?
Als so ein bisschen auch Medienpädagogik, war ich ja neugierig, was künstliche Intelligenz so kann. Und dann fiel mir ein, dass wir zu unseren tollen Fallbeispielen auch KI-Bilder generieren können und diesen Menschen aus unseren Handlungssituationen auch ein Gesicht geben können. Also habe ich für die Handlungssituation, die wir heute besprechen, Bilder vorbereitet von den Menschen.
Wow, okay. ChatGPT hat gemalt.
Ja, so ungefähr.
Okay. Willst du erst das Bild vorstellen oder soll ich erst die Handlungssituation vorstellen?
Ich weiß nicht.
Überhaupt mal sagen, um was es heute geht? Das ist uns ja eine Herzensangelegenheit hier.
Stimmt, wir sind ja noch gar nicht, weil wir noch gar nicht verraten, worum es geht.
Ach ja.
Also es geht um Herzerkrankungen. Und zwar um eine ganz spezielle, die auch immer kompliziert für Schüler zu sein scheint. Und ich die damals auch wirklich als Auszubildende auch irgendwie, da hatte ich kurzen Knoten im Kopf, bis ich es dann einmal verstanden hatte. Und zwar Herzinsuffizienz.
Genau, war mein Prüfungsthema schriftlich damals. Und die Medikamente dazu musste ich auch bearbeiten in der schriftlichen Prüfung. Deshalb, ja, kannst mich nachts wecken und ich erzähl's dir. So, sitzt es. Ich hab so gut gelernt, dass ich es nicht vergessen habe.
Ja, also bist du sehr neugierig auf die Bilder. Also willst du erst zu dem ersten Fallbeispiel die Bilder sehen?
Ja, ich kann ja mal ganz kurz sagen, dass es um den Herr Scherif geht.
Genau.
Also wird es ein Mann sein und ich vermute ein Mann mit internationaler Lebensgeschichte.
Genau. Ich würde sagen, du beschreibst es mit einfach.
Ich dachte, du machst das. Okay.
Ach so. Na, du weißt doch nicht, wie die Bilder aussehen, wenn ich die rausgesucht habe, oder?
Naja, du hast gesagt, du schickst sie mir jetzt rüber. Also gucke ich jetzt rein und dann, oder ich warte erstmal, bis du beschreibst und dann mache ich das Bild auf.
Okay. Ja, ein netter, sympathischer Mann, älterer Herr, weißer Rauschebart, große braune Augen, braun gebrannt. Also man sieht so ein bisschen, dass schon ein Herr Scherif ist, also ein bisschen anderen hat als mitteleuropäisch. Trägt einen roten Turban und man sieht auch ein bisschen oben so die Schlüsselbeine und man sieht so ein bisschen auch den Feuerwelten beginnenden Bauch, was der vielleicht auch für seine Erkrankung spricht. Also ich finde, wenn man gut Krankenbeobachtung geschult hat, sieht man sein Krankheitsbild, weil die oft auch so an der Nase so Durchblutungsstörungen haben und so und auch rote Äderchen an der Wange und so. Und wenn man schon hinguckt und geschult ist und herzkranke Patienten kennt, sieht der auch eindeutig herzkrank aus. Aber sympathisch.
Okay. Jetzt habe ich es auch aufgemacht und ich sehe, dass es so aussieht, wie es du beschrieben hast. Also olivbraune Haut, eine Halbglatze. Die Augenbrauen sind noch dunkel. Das finde ich immer ganz spannend, weil es gibt ja auch manchmal ganz Weißhaarige, ja, wo die Augenbrauen auch dann weißhaarig sind. Und bei ihm sind die ganz dunkel. Er hat ein bisschen Ödeme unter den Augen, Müh. Und genau, man sieht eine leichte Aszitis. Und sieht aber sehr sympathisch, aber auch ganz schön geschafft aus, muss man sagen. Passt ja eigentlich zur Geschichte, die ihr jetzt ihr noch nicht kennt, aber die ich jetzt mal vorlese, oder?
Oh ja, bitte.
Genau, und zwar geht es um den Herr Schirib, 82 Jahre alt, zieht heute ins Pflegeheim ein. Vor 2 Monaten ist seine geliebte Frau, mit der er seit über 40 Jahren verheiratet war, verstorben. Herr Schirib, für ihn braucht eine Welt zusammen. Aufgrund der Verzweiflung und Trauer aß er sehr unregelmäßig und vernachlässigte seine Körperhygiene. Allein auf sich gestellt, kam Herr Schirib nicht mehr mit seinem Alltag zurecht. Auf Anraten seines Arztes beschloss er, ins Pflegeheim zu gehen. Im Anamnesegespräch schildert Herr Schirib, dass er schon vor Jahren eine Hypertonie entwickelt hatte, die zunächst unbehandelt blieb und später medikamentös eingestellt wurde. Bei einer ärztlichen Untersuchung wurde dann eine Herzinsuffizienz festgestellt und abends sind seine Beine sehr dick und geschwollen. Auch am Bauch legt er an Umfang zu und er erhält Medikamente wie den ACE-Hämmer Delic und ein Diuretikum Torazimid, um die Ödeme zu reduzieren und das Herz zu entlasten. Und da ist die Geschichte jetzt auch erstmal schon zu Ende. Das waren jetzt so die ersten Minütchen vom Gespräch.
Okay, da ist die Geschichte schon zu Ende. Wollen wir jetzt gleich schon unsere Eindrücke und Analyse machen oder wollen wir das zweite Fallbeispiel noch abwarten?
Ich würde sagen, wir machen das zweite vielleicht noch mit und dann so gemeinsam auch vielleicht gegenüberstellen, ob es da Gemeinsamkeiten gibt oder nicht. Oh, okay. Aber ich vermute mal, dass du zu der Frau Niephaus auch ein Bild hast.
Ja, habe ich. Und zwar nette Dame, geschminkt ein bisschen, hat Lippenstift, hat eher bläuliche Augen, obwohl man es nicht richtig sieht auf dem Foto, glaube ich. Also wirkt auch sehr sympathisch, gepflegt, tolle Föhnfrisur, diese typische Föhnfrisur finde ich immer.
So ein bisschen lila auch, ne?
Ja, lila weißliche Haare so. Auch ganz typisch, wenn die dieses Weiß-Shampoo benutzen und dann so ins Föhn zum Friseur gehen und ihre Haare locken und föhnen und dauerwellen lassen. So. Aber ich finde, die sieht ein bisschen älter aus, als so vielleicht ihr eigentliches Alter ist. Weil man sieht auch ihre Erkrankung schon ein bisschen. Doch, also man sieht auch so an der Hautverfärbung und so, dass sie herzkrank ist.
Und sie ist auch ein bisschen zyanotisch, kann das sein?
Sieht man auch von der Atemhilfsmuskulatur, die sie benutzt, weil das Foto ja schon so auch ist, dass hier wirklich wieder oben am Schlüsselbein und um den Hals rum das also eingezogen ist, so beim Einatmen und so, dass das man auch schon sieht, dass sie Atemhilfsmuskulatur braucht zum Atmen.
Okay. Gut, dann erzähle ich mal die Geschichte zu Frau Niephaus, oder?
Ja.
Genau, und die Bilder, wenn ihr jetzt ganz neugierig seid, die findet ihr natürlich jetzt auf dem Instagram-Account oder auf Facebook. Okay. Frau Niephaus ist 79 Jahre alt und lebt seit dem Tod ihres Mannes in einem Seniorenstift. Sie leidet seit einigen Jahren an einer chronischen Herzinsuffizienz infolge einer langjährigen arteriellen Hypertonie. Seit einigen Wochen nimmt ihre körperliche Belastung immer weiter ab und auch das Atmen fällt ihr schwer, zunehmend schwer. Während sie vor 3 Wochen noch mit ihrer Enkelin spazieren gehen konnte, benötigt sie inzwischen einen Rollator in ihrer Wohnung. Bei fast allen Aktivitäten des täglichen Lebens braucht sie Hilfe. Nachts ist die Luftnot besonders schlimm und sie kann kaum bzw. nur noch mit erhöhtem Oberkörper schlafen. Als sich ihr Allgemeinzustand weiter verschlechtert und der Hausarzt beim Abhören in der Lunge Rasselgeräusche feststellt, überweist er Frau Niephaus zur weiteren Therapie in die Klinik. Das erste Fallbeispiel, das haben wir selber geschrieben und das zweite ist aus dem Thieme Verlag von 2015.
Also...
Ja. Die Akteure sind hier klar.
Sehr typisch. Ja, Akteure.
Die Akteure sind hier klar, es geht um zwei Menschen und um die Pflegekraft und das war's. Also es kommt kein anderer Mensch, doch die Enkelin beim Spaziergang kommt noch mit drin vor, aber eigentlich geht es um die zwei Pflegeempfänger und deren Symptomatik bzw. Pflegephänomene.
Ja, vielleicht doch MedizinerInnen für die Medikamente, so, aber mehr so.
Aber nicht namentlich,
direkt, ne? Nicht namentlich, indirekt, genau. Fachbegriffe?
Fachbegriffe, ja, was könnten wir erklären?
ATE-Hämmer-Delix.
Genau, ATE-Hämmer ist eine Gruppe von Medikamenten und das Delix ist der Markenname dazu. Und das Diuretikum ist eine diuretische Tablette, die sozusagen dafür sorgt, dass die Wasserausscheidung schneller im Körper funktioniert. Und Turasemid ist der Markenname. Und Ödeme ist das Fachwort für Wassereinlagerungen. Hypertonie ist das Fachwort für Bluthochdruck. Und Herzinsuffizienz heißt nichts anderes als Herzschwäche. Jetzt gucke ich hier nochmal. Luftnot, nee, das ist auch kein Fachwort. Nö, das war's, glaube ich, oder?
Ja. Und ATE-Hämmer ist ja eine große Arzneimittelübergruppe, die das Herz stärkt. Und Delix ist eins aus dieser Gruppe. Und wenn wir Medikamente so betiteln hinten mit dem R dran, das ist der markenrechtliche Schutz, das ist so das, was auf dem Medikament draufsteht und ist nicht der Wirkstoff, der da drin ist, sondern der Handelsname.
Genau.
Also der Markenname, genau. Und Diuretikum ist ja eine Entwässerungstablette.
Nein, ist es nicht.
Umgangssprachlich. Ich habe extra umgangssprachlich
ja,
gesagt.
Ja, das ist aber falsch. Wir sind kein Schwamm.
Nein, sind wir nicht.
Ja, genau. Das ist ein Medikament, was die Wasserausfuhr aus dem Körper erhöht, sozusagen. Ja.
Genau, dadurch kann man trotzdem natürlich auch Mineralstoffe verlieren und wirkt direkt in der Niere, in den Nierenkörperchen, so und deswegen.
Genau, es gibt aber
umgangssprachliche Wort erklärt nicht richtig den physiologischen Vorgang, der da passiert.
Ja, genau. Und der ACE-Hämmer ist ein Antihypertensiver, also wenn man Hypertonie hat und ein Antihypertonika nimmt, dann macht man was gegen den Bluthochdruck, also es ist ein Medikament, was den Blutdruck senkt. Und das ACE ist eine Abkürzung für ein Enzym bei uns im Körper, das ist das Angiotensin-Converting-Enzym. Und da geht es darum, dass das Angiotensin umprogrammiert wird bei uns im Körper, um den Blutdruck einfach zu senken. Das ist eine Tablette, die sozusagen Enzyme umprogrammiert. Also nichts anderes als eine kleine, intelligente Tablette, die jetzt ChatGPT bei uns im Körper halt einmal mal umschreibt, sozusagen, damit wir wieder besser funktionieren. Ganz einfach erklärt.
Hast du gerade ChatGPT in dem Bezug mit erwähnt?
Ja, natürlich, um es einfach auf unser jetziges Niveau runterzubrechen und Vergleich zu machen. Ja. Müssen wir es ja anpassen auch immer, ne? Wir müssen ja mitgehen mit der Entwicklung. Das sind erstmal so die zwei Bereiche. Oh, ja, das, genau. Und jetzt Akteure haben wir geklärt, Fachwörter haben wir geklärt. Wir sind gerade im Kompetenzbereich 1 unterwegs. Und zwar bei beiden Bereichen, nämlich komplett so in der Informationssammlung, weil hier oben zieht gerade jemand ein und hier unten soll jemand ins Krankenhaus gehen. Also sind wir gerade in einem Prozess, wo eigentlich der Prozess der Informationssammlung gerade startet, oder?
Genau, und auch gleich Entlassungsmanagement mal mitdenken muss und Pflegeüberleitung mitdenken muss. Entlassungsmanagement fängt ja eh bei der Aufnahme an, schon am ersten Tag.
Ja.
Und natürlich ist da auch eine Pflegeüberleitung gefragt, wo die Informationen zusammentrage in einen Pflegeüberleitungsbogen und das mitgeben muss und auch übergeben muss, eine Übergabe machen muss. Und in der Informationssammlung fällt ja dann hier auch ganz so auf, dass die unterschiedliche Symptome haben, die beiden Fallbeispiele. Ne?
Ganz genau.
Und dadurch auch unterschiedliche Pflegediagnosen.
Ja, und zwar, wenn wir mal gucken bei Herrn Scherif, der hat eher die Aszites, also so die Bauchwassersucht, Ödeme in den Bauch oder in den Beinen und neigt eher so zu K.O. sein und Gewichtszunahme. Und dann haben wir die Frau Niepaus, die eher so normalgewichtig wirkt, aber Rasselgeräusche in der Lunge hat. Also die hat nicht Wasser in der Lunge, sondern die hat nicht Wasser in den Beinen, sondern Wasser in der Lunge, sozusagen in Anführungsstrichen. Und die halt total luftnötig ist. Also zwei verschiedene Symptomatiken. Und das hat natürlich eine Ursache, weil sie nämlich nicht die Herzinsuffizienz per se haben, sondern bei der einen Person ist die rechte Herzhälfte geschwächt und bei der anderen Person eher die linksseitige Herz. welche im Vordergrund. Ich
würde jetzt immer sagen, wer welche hat.
So also das könnte ich machen, ja. Also es ist ja eigentlich immer Aufgabe der Auszubildenden, das so ein bisschen zu erkennen anhand der Symptomatik. Und für die Rechtsherzinsuffizienz ist zum Beispiel sehr, sehr typisch, dass man Ödeme im Körper entwickelt. Weil die Patienten haben Ödeme im Körper. Das heißt, hier haben wir eine ganz hohe Körpersymptomatik, eben auch meistens übergewichtige Patienten, die jetzt nicht übergewichtig sind, weil sie übergewichtig sind, sondern weil sich Wasser einlagert, also Ödeme einlagern. Und das trifft auch den Herr Scherif zu. Also der, seine rechte Herzhälfte hat nicht mehr so viel Power, um das Blut anzusaugen ins rechte Herz, um es dann auszutauschen in der Lunge, um es wieder zu erneuern. Und die Problematik ist dann die, dass sich sein altes Blut, in Anführungsstrichen, im Körper zurückstaut und damit eben diese ödematösen Symptomatiken äußert. Und die Problematik ist dann eben, dass kontinuierlich altes, nicht mehr sauerstoffreiches Blut in den Beinen ist, im Bauch ist, der Körper ist nicht richtig versorgt, er nimmt an Gewicht zu und dieses alte Blut kommt einfach nicht raus. Das ist einfach so eine Problematik. Und bei der Frau Niepaus, soll ich die auch noch erklären?
Gerne.
Okay. Und bei der Frau Niepaus ist es eben so, dass bei ihr die Linksherzinsuffizienz höchstwahrscheinlich vorliegt. Es könnte auch so sein, dass sie gerade auf dem Weg ist in eine globale Herzinsuffizienz. Also vorausgehend ist höchstwahrscheinlich bei ihr eine Linksherzinsuffizienz gewesen, weil sie eine arterielle Hypertonie auch als Hauptdiagnose hat. Damit ist ihr Linksherz geschwächt. Das heißt, in der Lunge haben wir schon eine Problematik, dass schon gar nicht mehr der Sauerstoffaustausch richtig stattfindet und automatisch wird der ganze Körper eben nicht mit unserem super feinen, tollen, neuen, sauerstoffreichen Blut versorgt, sondern es tröpfelt immer nur so ein bisschen Blut nach, was so ein bisschen mit Sauerstoff angereichert ist, was dann eben dafür sorgt, dass der ganze Körper an O2 unterversorgt ist. Und damit hat sie eben auch diese Luftnot. Sie ist dann cyanotisch, also blau verfärbt um die Lippen und bekommt halt wenig Luft. Und wenn halt das linke Herz schon so geschwächt ist und auch die Lunge jetzt schon symptomatisch betroffen ist, dann staut es sich irgendwann zurück auch ins rechte Herz. Und damit haben wir dann eine globale Herzinsuffizienz. Das heißt, das linke Herz sowie auch die rechte Herzhälfte sind geschwächt. Da spricht man dann auch schon von einer Dekompensierung einer Erkrankung. Heißt, hier schafft es Patientin definitiv nicht mehr ohne richtig invasive Therapie voranzukommen. Also es gibt bei der Herzinsuffizienz 4 Stufen. Das sind die NYHA-Stufen, New York Heart Association-Stufen. Stufe 1 bedeutet... NYHA? Genau.
Entschuldigung, ich musste dazwischen. Beide klingt so sächsisch.
Ja, NYHA. Das hat auch mein Professor immer so gesagt. Es klingt immer wie so ein kleiner Esel, der NYHA sagt. Und
oh Gott!
Deshalb bleibt das auch so sitzen, ne? Und genau, und Stufe 1 ist halt, du hast die Diagnose, aber du merkst noch nichts. Du hast keine Symptomatik, alles ist schick. Stufe 2 wäre oder Stadium 2 wäre, hast die Diagnose und willst jetzt Sport machen, merkst aber, geht nicht mehr so gut, Treppensteigen klappt nicht mehr so toll, ne? Also eigentlich hat die auch schon Stufe 2, aber ich habe die Diagnose nicht, wird ein anderer Grund sein. Und Stufe 3 heißt dekompensiert. Das heißt, hier muss Patient jetzt anfangen, Tabletten wahrscheinlich zu nehmen oder andere Möglichkeiten zu finden zur Therapie, weil hier möchte Patient eigentlich nur ganz normal seinen Tag in Anspruch nehmen, also sich bewegen, mal staubsaugen, mal zur Arbeit gehen und kriegt das schon nicht mehr richtig hin. Das heißt, genau, also, da ist schon Atemnot bei normaler Tätigkeit. Und Stufe 4, die letzte Stufe ist, wenn man im Sitzen, im Liegen, was ja auch Frau Niepaus äußert, sie kann nicht mehr liegend schlafen, sondern nur noch im Sitzen. Das ist dann die komplett dekompensierte Form. Also hier ist der Körper so massiv überbelastet, das Herz ist so überbelastet, dass es einfach zu einer akuten Atemnot kommt. Das muss auch sofort behandelt werden. Das kann dann auch nochmal ein Müh besser werden. Es kann aber auch eben sein, dass es in diesem Zustand bleibt. Und der dauert dann auch nicht mehr so lange. Also wenn sich kontinuierlich immer wieder Wasser in der Lunge sammelt und man mit Medikamenten nicht mehr hinterherkommt, ist das dann auch langsam schon die Phase, wo man sagt, okay, jetzt hört dann auch langsam das Herz auf. Und alle Medikamente, die man verschreiben kann, die lindern eigentlich nur so ein bisschen die Symptomatik. Die heilen nicht. Die einzige Heilung, die es bei einer Herzinsuffizienz gäbe, wäre eine Herztransplantation. Und das ist ja bei einem bestimmten Alter und bei dem Organmangel, den wir haben hier in Deutschland, nicht so möglich.
Aber es gibt eben auch junge Patienten, die eine Herzinsuffizienz haben durch Geburtsfehler etc. pp. Und die bekommen dann tatsächlich auch in jungen Jahren Herzen. Und das ist dann die heilende Therapie. Ansonsten sind wir nur symptomatisch unterwegs.
Na, erstmal
ich jetzt aber auch schon mal als Einführung, ne?
Genau, also das ist so viel hintereinander geredet, dass ich ja, ja nicht wusste, wann ich ansetzen soll,
gut,
um auch mal was zu sagen.
Sehr schön.
Aber ja, das soll immer jetzt gleich kann ich sprechen. Nein, sie redet immer noch. Hast du sehr gut, man hat gemerkt, dass du das in der praktischen Prüfung richtig, schriftliche Prüfung richtig krass drauf hattest, also hast du richtig gut runtergebetet, also dass das richtig gut sitzt. Chapeau, ich muss manchmal auch immer nochmal nachgucken, manche Sachen, aber Kunstherzen werden ja auch oft dann erstmal gelegt, wenn sie kein passendes Spenderherz haben und die können ja dann mitunter auch mehrere Jahre mit Kunstherzen leben.
Macht man im Alter trotzdem nicht gerne, weil die Thrombose- und Lungenembolie-Gefahr viel zu hoch ist.
Ja, im Alter ja, aber bei jungen Patienten
genau, aber im Alter
relativ kann gut noch mit Medikamenten einstellen. Natürlich ist die trotzdem relativ hoch.
Ja.
Die, wenn die dann keins kriegen, dann schaffen die auch nur 5-6 Jahre meistens. Selbst junge Patienten mit einem Kunstherz, weil die Thrombosen dann zu groß werden.
Ja.
Gemeinsame Symptome gibt es aber auch, wenn noch nicht richtig erkannt wird am Anfang, dass die sehr müde und schwach sind, das ist so eine der ersten Symptome, dass sie auch eingeschränkt leistungsfähig sind und das erste Mal merken, dass sie zum Beispiel beim Treppensteigen Atemnot haben, dass sie häufig Wasser lassen müssen, besonders in der Nacht. Kennt man eigentlich sonst auch von Männern in Prostatalhyperplasie. Nein, hier ist es vom Herzen, egal ob links oder rechts, sie nachts vielleicht häufiger auf Toilette müssen. Oder ein schnellerer Herzschlag, also Herzrasen bis hin zu Tachykardie oder Herzrhythmusstörung, also unregelmäßiger Herzschlag. Und dass man vielleicht dann auch schon sieht, dass das Herz vergrößert ist oder ein Erguss ringsherum ums Herz sich schon gebildet hat, sieht man in einer Sonographie, also mit einem Ultraschallgerät. So, das sind die Sachen, die beiden auch noch gemeinsam haben, so am Anfang, bevor man die Symptome auseinanderhalten kann, weil sie ja dann in die erste Stufe wandern und man dann auch eher erkennt, wer jetzt links oder rechts herzinsuffizient ist, schon alleine an den körperlichen Symptomen.
Also genau. Ich würde sie definitiv in die 4 einordnen und ihn zwischen 2 und 3.
Ja, was ich ergänzen wollte, wollen wir noch ein Bild, wo man die beiden Krankheitsbilder gegenüberstellt, links und rechts herzinsuffizient mit hochladen auf Instagram.
Fallen uns dann nochmal so 2, 3 Pflegediagnosen ein? Zu den beiden oder sind die eher so individuell?
Die beiden gemeinsam haben. Mhm. Auf alle Fälle haben beide gemeinsam Angst.
Mhm.
Ja, weil es ist ja schon auch mit Todesangst verbunden, wenn man eine Herzkrankheit hat.
Ja.
Sie haben beide eine Überforderung mit der Krankheit.
Ja, und eine Kreislaufstörung, ne?
Eine Kreislaufstörung. Sie haben beide eine erhöhte Thrombosegefahr. Sie haben beide eine erhöhte Pneumoniegefahr. Sie haben beide ein Selbstversorgungsdefizit. Die eine wegen der Luftnot, der andere wegen dem Wasser in den Beinen. Also schon sehr, trotz unterschiedlicher Symptome, ähnliche Pflegediagnosen.
Also wenn wir individuell nochmal gucken wollen, dann hätten wir bei ihm vielleicht die Trauer und auch diese Vernachlässigung der Körperhygiene durch Trauer und vielleicht dadurch auch nochmal Ernährungsverschlechterung. Und bei Frau Niephaus finde ich die Zyanose oder die Luftnot nochmal ganz individuell betrachtet. Ansonsten teilen die sich die Diagnosen.
Ja, absolut. Also da hast du sehr gut individuell geguckt. Und die würde ich sogar auf Prio 1 setzen, weil ja die individuellen eigenen sind, sozusagen, die typisch für die Leute sind.
Ja.
Und danach würde ich dann halt auch diese Angst und Todesangst setzen, weil die dadurch auch die kompensieren. Und dann würde ich, glaube ich, erst die ganzen körperlichen Sachen setzen, wie Thrombosegefahr, Pneumoniegefahr, Hautintegritätsförderung und Selbstversorgungsdefizit. Also würde ich alle weiter unten hinpacken, weil diese emotionalen und individuellen Pflegeprobleme schon immer die wichtigeren sind. Man soll eigentlich auch Patienten immer fragen, welche für sie jetzt am wichtigsten sind.
Ja, und der Tod seiner Frau, der wird schon wichtig sein und bei ihr ist es die Luftnot. Ich glaube, das ist erklärt sich von selbst, dass das das Wichtigste ist. Genau, und dann
hattest du mal Luftnot?
Ja, ich habe mich 2-3 Mal schon mal krass verschluckt, aber ich glaube nicht, dass das vergleichbar ist.
Also einmal in der Luftnot war ich überall durch eine Nasen-OP, also keine Schönheits-Nasen-OP, meine Nase sieht ja, nicht schön aus dadurch.
So. Wir müssen mal ein paar alte Fotos angucken.
Ja, also sie sieht noch genauso aus wie vorher, sondern es wurden nur Alterungen, Polypen und so rausgenommen und da hat man danach Tampons drin und dann hatte ich aber ganz dolle Nachblutungen. Direkt nach der OP, da war ich aber schon oben und war überall Blut und ich habe Blut selber geschmeckt und musste es schlucken. Und war sehr jung, 23, 24. Wer bringt mal wieder dran, mein Mädchen? Weil wenn man so chronische Sinusitis hat, muss man das immer mal wieder machen lassen, weil die man ja dann so Schleimhaut hat in den Polypen, die immer wieder wuchern wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte sehr, sehr dolle Luftnot. Sehr, sehr dolle Luftnot, weil man ja dann noch gar nicht wirklich atmen kann, weil was in der Nase drin steckte und im Mund das Blut runterlief. Ja, also war sehr unangenehm, sehr befremdlich, sehr todesangstmäßig und man atmet dann immer schneller und schneller und denkt, dass man dann besser atmen kann. Nein, Pustekuchen, wird eher schlimmer. Man muss eher ruhig und langsam atmen, haben wir ja auch alle gelernt, in den Bauch atmen und so weiter.
Wurdest du denn gut betreut?
Die witzige Geschichte war, da gab es ja noch Zivildienstleistungen, den haben sie erstmal geschickt zu Klingel, so nach dem Motto. Der hat dann mir die Nasensonde mit Sauerstoff geben wollen, wo ich mir dachte, also ich hab da was in der Nase drinstecken, funktioniert ja schlecht. Auch der Sauerstoff an sich, wenn es blutet, dann hat er dann noch die Idee gekommen, mir die Maske zu geben.
Ja, dann sprudelst du noch ein bisschen in der Nase.
Ja, und dann gesagt so, also bringt auch nicht viel, wenn man schon Blut auch im Mund hat und so. Und das blutet halt einfach nach und das soll meine Schwester holen. Und die hat mich dann bloß gesehen und hat gesagt, sie ruft jetzt einen Arzt an, wir nehmen jetzt das Bett und schieben sie gleich nochmal runter in den OP. Ich so, okay, dann geht's offensichtlich nochmal zurück in den OP. Ja.
Oha, oha. Mhm. Ja, dann steht das ja demnächst wieder an, ne?
Ja, drück mich immer vor. Schieb das noch ein bisschen vor.
Na, aber kann man da nicht gucken, ob es überhaupt notwendig ist? Also kann man da nicht vorher mal gucken mit einer Kamera, bevor man sich dem Schritt stellt?
Na nee, der Harnarzt, der spielt ja dann immer bloß und sieht ja dann auch schon, wenn er so reinguckt, dass die Schleimhaut schon wieder ganz schön gewuchert ist.
Na, das meine ich ja. Also wenn er das so sieht, dann müsstest du gehen.
Genau, und er sagt ja auch hier, die Nasennebenhöhlen sind schon wieder fast zu. Oha. Weil die immer so doll gewuchert ist, dass da nur noch ein Mini-Loch ist. Und dann bleibt das ja immer drin. Du hast das ja dann immer gar nicht richtig ablaufen.
Naja, aber dann wird's ja Zeit.
Na, mal gucken. Hatte ja neulich ganz doll Harnschmerzen, deshalb bin zum Zahnarzt gegangen.
Ja, das war, ne?
Und der hat nichts gefunden, der hat gesagt, also das ist von ihrer Sinusitis. Also habe ich Sinopret Forte ohne Ende geschluckt und Ibuprofen. Und dann war es nach 2 Wochen wieder weg. Hm. Und seitdem halt die Gedanken.
Genau, also macht alle anderen Symptombekämpfung bloß nicht an die Heilung denken, ne?
Schlimm, oder?
Ja. Na gut, dann gehen wir in den kommunikativen Bereich mal rüber, weil wir müssen mit denen ja auch ein bisschen reden und natürlich
ist Informieren,
Beraten, Anleitung ganz wichtig, aber auch ein Kommunikationsmodell ist, glaube ich, ganz sinnvoll anzuwenden.
Genau, warum ich eigentlich auch nach der Luftnot gefragt hatte, ich wollte nur um mich nackig machen, was für Diagnosen ich habe, das ist aber auch unwichtig, sondern dass man da sehr viel Einfühlungsvermögen braucht und dass man das auch gut kommunizieren muss und dass man auch Atemtechniken kommunizieren muss, dass man dazu beraten muss, dass man die Angst nehmen muss, dass man bei luftnötigen Patienten besonders ruhig bleiben muss und besonders langsam auch laufen und gehen muss oder besonders langsam den Kopf da hoch macht, weil sonst kriegt er noch mehr Panik. Also der hat da Luftnot und man kommt dann und macht schnell den Kopf da hoch. Funktioniert richtig super. Dann fängt er nämlich erst recht panisch an zu hyperventilieren. Also da muss man auch gerade auch so bei Asthmaanfällen oder Hyperventilation oder solchen Sachen, man muss die Ruhe selbst sein.
Aber da bist du ja schon im Kompetenzbereich 3. Wie gehe ich mit dem Luftnot um?
Ja, Luftnot, Erste Hilfe ist ja Kompetenzbereich 3, Notfälle und so. Aber ist ja trotzdem, ich meinte ja, ich würde...
Das ist übergreifend, ne? Also man muss, die 1 zeigt uns das Problem, die 2, wie man kommuniziert und die 3, Kompetenzbereich 3, zeigt uns, wie wir handeln vorgehen.
Gut, wollen wir gleich rüberrutschen sonst oder willst du noch was sagen? Also Trauer hat ja nochmal andere Kommunikationstechniken, auch da Trauer zu akzeptieren und auch Trauer sehr individuell sein kann. So, für Herrn Sharif. Die klassischen Kommunikationstechniken sind immer gut. Paraphrasieren, sukzessive Fragen stellen und Geduld haben, wenn jemand luftnötig ist. Und Ansonsten sind die ja beide auch herzkranke Patienten und gerade sie ist ja auch kritisch, wenn die schon so im vierten Stadium ist, dann ist ja auch ein Fall für eine Supervision oder Fallbesprechung, weil dann ja auch klar ist, dass die vielleicht das Krankenhaus gar nicht verlässt mehr. Also so krass krank, wie sie da beschrieben wird, dass sie schon in Ruhe, also das ist ja auch was, wo man weiß, da hilft vielleicht auch nicht mehr so viel Medikamente einstellen. Oder?
Nee, da geht es jetzt eben darum zu schauen, was will Frau Niepaus. Aber da müssen wir im rechtlichen Bereich drüber reden.
Ja, sehr gut. Kompetenzbereich 3. Du hast ja schon gesagt, im Fallbeispiel selber sind ja nicht so viele andere Berufsgruppen genannt. Aber ohne die MedizinerInnen kommen wir ja nicht weiter, weil wir ja auch in der Behandlungspflege, ist ja hier ganz klassisch, bei beiden gut überwachen müssen. Wir müssen Blutdruck überwachen, wir müssen den Körperumfang messen der Ödeme, wir müssen eventuell Sauerstofftherapie machen bei ihr. Das heißt, sie muss ja auch ärztlich angeordnet sein. Wir haben hier Arzneimittel, die erwähnt werden, wie Delix und Thorem, oder?
Thorem, ja.
Die muss ich auch können, was die können sozusagen. Ich muss wissen, wie die wirken und welche Nebenwirkungen die haben. Müsste dann halt auch Medikamentenüberwachung machen. Das ist auch quasi Kompetenzbereich 3, weil der Behandlungswege ist. Und ich müsste ja dann immer mit dem Arzt zurückkoppeln. Also wenn die nicht noch ausscheiden und ich ein Ein- und Ausfuhrprotokoll gemacht habe und der Herr Scharif weiter Ödeme einlagert und auch sein Bauchumfang und sein Beinumfang größer wird, müssten die Medikamente ja erhöht werden. Also man muss bei solchen Patienten schon eng mit dem Arzt zusammenarbeiten. Genauso bei ihr, wenn die Luftnot und die Tachykardie, also die Herzrhythmusstörung und das Herzflimmern und so, das Herz sehr schnell schlägt, alles schlimmer wird, müsste ich auch mit dem Arzt sprechen, dass er nochmal andere Medikamente oder Sauerstoff bei Bedarf oder ähnliches ansetzt, sodass wir hier eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen dem Pflegefachpersonal und den MedizinerInnen brauchen in diesem Kompetenzbereich.
Genau, Diätassistenten für Herrn Scherif, da komme ich aber gleich nochmal vielleicht drauf zu sprechen. Und Frau Niepaus könnte man auch mit dem Atemtherapeuten ran.
Ja. Für die Lunge auf alle Fälle und da mit einem Vibrax und einer Physiotherapie oder ähnlichem, genau. Also das Physiotherapeuten können ja auch gut dann die Lunge und eine Lunge.
Ja, aber es gibt ja auch speziell Atemtherapeuten und wenn die da sind,
genau,
dann die auch. Das ist dann schon
genau
nochmal die Expertise so nochmal besser, ne?
Genau. Und da muss man ja auch gucken, inwiefern die vielleicht auch schon eingestellt wird auf Antikoagulante, also hier auf
Blutgerinnungshemmende Medikamente.
Genau, danke. Ich hätte jetzt bloß wieder den Fachbegriff gehabt und nicht.
Den Nicht-Fachbegriff meinst du?
Nicht, ich wollte jetzt halt nicht Blutverdünner sagen, weißt du?
Ja,
ja,
genau.
Obwohl, wenn sie Makoma oder Phalitrom kriegen würde, dann wäre der schon so, dass sie ja auch echt in der Gerinnung beeinträchtigt wäre. Das macht ja wirklich, dass die Gerinnung nicht so gut oder mit Absicht nicht so gut funktioniert. Und eigentlich braucht die das, oder?
Ja, das braucht sie auf jeden Fall. Aber
da muss man halt auch vorsichtig sein mit einer Atemhilfstherapie. Dann sollte man ja auch nicht so viel abklopfen und so, wenn die dann so gefährdet ist, dass die Thrombosen.
Ja, wenn sie nicht abhusten kann, kann man es eh nicht machen. Dann ist Feierabend.
Genau, Feierabend. Und nicht gerade, aber ja, sie ist schon sehr, 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 sehr
krank.
Kompetenzbereich 4. Oder willst du nochmal zu den Diätassistenten was sagen?
Ja, genau. Also Herr Scherif, der ist ja jetzt Witwer sozusagen, oder nee, Witwer sagt man glaube ich gar nicht mehr, sondern Hinterbliebener. Hat sich ja so ein bisschen gehen lassen und vermutlich auch ernährungstechnisch. Und bei Menschen mit Rechtsherzinsuffizienz ist es besonders wichtig, diätisch zu essen.
Ja.
Und hier muss vor allem auf den Salzkonsum geachtet werden, dass es nicht noch mehr zu Einlagerungen im Körper kommt, zu Wassereinlagerungen im Körper kommt. Auch eher mediterrane Kost wird hier empfohlen. Das ist tatsächlich ein offizielles Therapieprogramm. Also
Kochsalzarme Kost, genau.
Kochsalzarme und mediterrane Kost, genau, also viel Fisch und viel Gemüse, genau, im besten Falle mag er das eh. Und dann müsste man bei beiden eventuell auch darüber nachdenken, wie die Bilanzierung ist, ob sie eine Trinkmengenbeschränkung bekommen, weil sie ja auch dann nicht so viel Wasser zu sich nehmen dürfen, um nicht noch mehr einzulagern, weil das Wasser, was man trinkt, denkt man ja immer, geht ja dann durch den Magen in die Niere und wir pullern es aus, aber das Wasser nimmt ja noch mal ein paar Umwege und gelangt vielleicht gar nicht richtig in die Niere, um es dann auszuscheiden durch dieses Krankheitsbild.
Geld. Und da müssen wir eben auch nochmal aufpassen, ob vielleicht eine Trinkbilanzierung da ist, dass man Gewichtskontrollen macht, bei ihm vor allem vielleicht auch wirklich den Bauchumfang misst und guckt, wie man da eben die Ödeme in den Griff bekommt. Und bei ihr eher dann eben auch nochmal auf die Trinkmengenbeschränkung. Also ich hatte schon PatientInnen, die wirklich 900 Milliliter am Tag nur trinken durften.
Aber man könnte hier auch wieder gucken, wenn die entlassen werden sollen, wie man mit dem Pflegeberatern da Hilfsmittel bekommt, weil es gibt ja auch mobile Sauerstoffgeräte und Sauerstoffkonzentration.
Ja, aber sie geht ja jetzt heim zurück, ne? Und ich vermute,
ja, aber da braucht sie die ja auch dann.
Ja, ich vermute mal fast, dass Frau Niepaus nicht mehr so schnell ins Heim zurückgeht, zu meinem
Ja, mein Gefühl ist auch, dass sie sehr, sehr krank
ja,
ist.
Und vielleicht muss man eher mit ihr mal darüber sprechen, wie das Durst- und Hungergefühl, also Hungergefühl ist eh ganz oft nicht da, weil dieses Wasser in der Lunge auf den Magen drückt oder auch das Wasser im Bauch, also die Aszites auf den Magen drückt. Das heißt, die haben gar nicht so viel Appetit. Aber Durst hast du ja hin und wieder. Und da gibt es ja auch so ein paar Tipps und Tricks, die man nutzen könnte. Eben nicht so viel süße Sachen essen, sondern vielleicht auch eher Eiswürfel lutschen oder so Eis, Crushed Eis lutschen, dass man über den Tag verteilt eben hier mal einen Löffel Eis in den Mund nimmt, so dass man eben nicht die 900 Milliliter überschreitet. Aber da gibt's ein paar Tipps und Tricks und eben nicht salzig essen, nicht sauer essen, weil dann hat man wieder Durst.
Ja, aber bei ihr denke ich mir auch so, warum kann man die nicht palliativ zum Beispiel?
Das, genau, anschauen? Ich vermute auch, dass das der Weg sein wird, wenn ich ehrlich bin. Es muss sie aber entscheiden, wo wir automatisch in den Kompetenzbereich 4 überleiten könnten.
Genau.
Als Frau Niepaus, so wie auch Herr Scherif, macht es Sinn, wenn man, also als chronisch kranker Patient, und das ist ja chronisch krank, die haben ja diese Krankheit schon länger, macht es Sinn, da fühlen sich jetzt bitte auch alle angesprochen, über Patientenvollverfügung oder über eine Vollmacht nachzudenken. Das heißt, kommt es mal zu dem Moment, in dem es einem wirklich nicht mehr gut geht, dass man auch eine Entscheidung treffen könnte, wie es weitergeht. Eben, ja, ich möchte noch weiter behandelt werden, ja, ich möchte auf die Intensivstation oder nein, ich möchte in den Palliativbereich, nein, ich möchte nach Hause oder etc. pp. Oder dass es jemanden gibt, bevollmächtigt, den ihr bevollmächtigt habt, für euch in eurem Namen, in eurem Wissen, Gedenken zu entscheiden. Also das ist, glaube ich, so eins der ersten Punkte, die man im rechtlichen Bereich jetzt hier benennen müsste, weil wir müssen definitiv mit Frau Niepaus sprechen, wenn die im Krankenhaus ist, wie soll es denn weitergehen? Weil klar können die Ärzte sagen, wir machen das, das und das, aber man könnte ja auch mal fragen.
Ja, das ist ja auch echt wieder im Entlassungsmanagement zu beachten, auch wenn eine Patientenverfügung Vorsorgevollmacht und so vorliegt und die sagen, die wollen zurück ins Heim oder wollen zurück nach Hause, dass man dann nicht sagt, ja, alle klar, die ist jetzt palliativ und will zurück, dass man dann nichts organisiert. Das hasse ich ja auch wie die Pest, ist die Ausrede vor den Herren zu sagen, jemand ist palliativ und ich schicke den jetzt nach Hause, weil er möchte das und dann kriegen die keine Hilfsmittel nichts. Also kein Rollator, kein Rollstuhl, kein Sauerstoffgerät, nichts, da wird dann nichts organisiert. Nach dem Motto, derjenige hat gesagt, er will nach Hause, denkt man nicht weiter drüber nach. Naja, ansonsten, ja, wir haben Arzneimittelgesetz drin, ganz toll, weil wir hier auch Arzneimittel haben, auf die wir achten müssen, wie die Theoretiker. Dann hatten wir
ja, spielt, entschuldige, wenn ich die unterbreche, bei beiden Medikamenten spielt die Abgabe und die Nebenwirkungskontrolle eine ganz große Rolle.
Ja, natürlich.
Einmal darf man ein Diuretikum nicht mehr am Nachmittag geben und am Abend. Das ist einfach so, außer sie sind wirklich katheterisiert im Krankenhaus. Ansonsten würde es nämlich bedeuten, dass, wenn man es ab dem Nachmittag nimmt, ihr kontinuierlich die halbe Nacht auf Toilette rennt. Und das erhöht vor allem im Alter die Sturzgefahr. Also im Diuretikum wird in der Regel nur morgens und mittags gegeben, außer ihr seid katheterisiert. Dann kann man auch darüber nachdenken, das auch vielleicht noch abends zu geben. Und bei Herzmedikamenten ist es besonders wichtig, dass ihr auf die Symptomatik achtet, nämlich ob es wirkt, und zwar in Form von, wirkt es vielleicht auch zu dolle. Menschen, die ein blutdrucksenkendes Medikament haben, dem sinkt ja der Blutdruck und das wollen wir ja auch. Aber im schlimmsten Falle sinkt der so niedrig, dass er dann zu wenig ist und dann können die auch stürzen oder umfallen. Also, dass ihr bitte das gut im Blick habt, wie weit sinkt es runter, weil gerade im Alter erreichen wir diesen Wunschnormwert von 120 zu 80 eh nie wieder. Der Mensch ist krank, der ist kaputt, da funktioniert das nicht mehr so. Also muss man auch realistisch denken und sagen, hey, das reicht doch, wenn der mit 140 funktioniert. Aber es gibt eben auch Ärzte, die setzen da eine harte Dosis an und dann ist er bei 120/80 und wir freuen uns alle, yay, super Wert. Und Patient stirbt da halb im Bett, weil es ihm nicht gut geht, weil er diesen Wert nicht gewöhnt ist. Also auch bitte da individuell gucken auf das Alter des Patienten, auf die Grunderkrankung, weil ihr macht auch mit, also die Neben, also die Wirkung, die ja eigentlich eine Tablette haben soll, die kann eben manchmal auch in hoher Dosis schon zur Nebenwirkung werden.
Ja, ähnliche Dinge habe ich schon erwähnt, dass man die Nebenwirkungen beobachten muss und so weiter. Im Kompetenzbereich 3, wo du hingehört, Arzneimittelüberwachung und Arzneimittelgabe und so. Arzneimittel setzt ja hier eher von der richtigen Wirkung und so weiter und dass es angeordnet sein muss und schriftlich
10R-Regel und so weiter und so fort.
Genau, 10R-Regel oder 6R-Regel und so weiter. Ja, Datenschutz, Dokumentationspflicht, aber natürlich die vorrangig wichtigsten Gesetze, die man hier ausführlicher erklären könnte in einer mündlichen Prüfung, wären definitiv Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht sowie Aufklärungspflicht, weil man ja auch wirklich aufklären muss und der Arzt ja auch nochmal anders aufklärt und was darf der aufklären, was darf ich aufklären und so weiter und so fort, weil ich darf zum Beispiel nicht zu den Medikamenten aufklären, sondern nur zu denen, wie man die vielleicht nimmt. Und dass man dann halt aufs Trinken und so weiter achten muss, aber grundsätzlich, was das Medikament kann und warum es angesetzt ist, müsste der Arzt, also müsste man halt dann wirklich nochmal, vielleicht die Aufklärungspflicht ist hier ganz gut bei dem Fallbeispiel auch, dass man da ausführlicher was zu sagt. Und bei den Ärzten ist es ja auch gesetzlich halt vorgeschrieben, auch in deren Berufseid. Und bei uns gibt's so keinen direkten Paragraphen, sondern nur, dass wir in unserem Berufsgesetz drin zu stehen haben, dass wir auf die pflegebegleitende Kommunikation zu achten haben und dass wir eine vorbehaltliche Tätigkeit haben, die den Pflegeprozess umfassen. Das heißt, alle, was den Pflegeprozess von der Informationssammlung bis zur Planung und dann Evaluation, dass ich die Patienten aufklären darf, also meine ganzen pflegerischen Maßnahmen darf ich aufklären und der Rest ist ärztliche Tätigkeit, wenn er anordnet.
Genau. Ja, dann sind wir da auch schon durch, glaube ich. Also man könnte jetzt noch über Krankenhausverträge sprechen und Behandlungsverträge, weil Frau Niepaus ja ins Krankenhaus geht. Wir könnten noch über das Thema Heimvertrag sprechen, weil der Herr Scherif ja gerade ins Pflegeheim zieht.
Heimgesetz,
aber wenn
das
Thema aufmacht in der Prüfung, dann müsste das auch können.
Heimgesetz ist schon ordentlich lang. Also man kann ja auch Probe wohnen, steht zum Beispiel auch im Heimgesetz und so. Und Heimgesetz ist schon, hat ja auch jetzt ein Ländergesetz. Ist ja in jedem Land auch anders.
Genau, richtig.
In jedem Bundesland. Gut, wir wandern mal rüber in den Kompetenzbereich 5. Weil hier ist für mich der Entlassungsexpertenstandard. Den könnte ich jetzt schön ausführlich. Die sind einmal raus in eine Einrichtung, wieder zurück in eine Einrichtung. Es muss 48 Stunden vor Entlassung schon mal feststehen, wann der Plan ist. Spätestens 24 Stunden vor Entlassung musste gesagt werden. Und mitgeteilt werden den Angehörigen, den Patienten und Pflegeempfängerinnen selber der nachfolgenden Einrichtung. Man muss eine Pflegeüberleitung schreiben. Man muss Tabletten, Medikamente und andere Hilfsmittel für mindestens 3 Tage mitgeben, mit seinen des Werktags. Man kann auch Rezepte mitgeben zum Beispiel. Aber wenn man freitags nachmittags entlässt und ein Rezept mitgibt, oft geben die ja auch in Kliniken so Mini-M1-Packungen, schreiben die dann auf, die aber keine Standardapotheke hat, weil die immer diese großen Packungen bestellt, weil nämlich Hausärzte grundsätzlich große Packungen verschreiben, damit die nur einmal am Quartal zu ihren Rezepten kommen. Und dann entlässt ein Klinikarzt mit so einer Verpackung, wo nur 6 Tabletten drin sind, einen Patienten. Und dann kriegt er das nicht, weil die Apotheke das extra wieder bestellen muss. Das sind auch so wunderbare Sachen, die im Entlassungsmanagement passieren. Dass das gut durchdacht sein muss, dass der Arztbrief da sein muss, dass man das meistens in Kliniken zentral Entlassmanagement gibt, die dann 48 Stunden nach der Entlassung auch nochmal nachtelefonieren, dass man mit der Aufnahme schon überlegt, also wenn man jetzt Herr Scherif aufnimmt, müsste man ja schon überlegen, alle klar, kann er zurück, wie kann er zurück in die eigene Wohnung, braucht er eine andere Wohnung, muss ich in den Sozialdienst, muss ich beim Aufnahmegespräch, muss das schon losrattern. Und genauso bei ihr, kann die zurück ins Heim, wenn ja, wie, mit welchen Hilfsmitteln, also muss auch alles organisiert werden und man muss dann auch bei beiden den Sozialdienst, den wir ja vorhin bei den Berufsgruppen vergessen haben übrigens, mit hinzuziehen.
Mhm. Genau, richtig. Ja, und wenn wir pflegemodelltechnisch mal drauf gucken, dann finde ich schon, dass ATLs oder ABEDLs ganz gut passen, weil das sind ja beides Krankheitsbilder, die die Aktivitäten des täglichen Lebens schon sehr beeinträchtigen. Und deshalb würde ich jetzt Juchli anwenden wollen oder eben Monika Krowinkel und anhand dessen eben auch die Anamnese schreiben und dann später auch die Pflegeplanung, die uns dann ja wieder wie ein Kreis zurück zum Kompetenzbereich 1 führen würde. Ansonsten haben wir hier auch noch andere Expertenstandards, über die wir sprechen können. Vielleicht das Thema Schmerz, da bin ich mir unsicher, ob Sie Schmerzen haben, das müssten wir abklären. Wir könnten über Mobilitätsförderung sprechen, zumindest bei Herrn Scherif, also bis zu einem gewissen Punkt.
Absolut.
Macht es ja auch noch Sinn, aktiv zu sein. Bei ihr eher weniger. Bei ihr wäre zum Beispiel aber Dekubitus oder Hautintegrität ganz wichtig. Bei ihm auch Hautintegrität, weil Herzinsuffizienz verursacht ja Ödeme. Und Ischämien, also Sauerstoffunterversorgungen im Gewebe. Und damit haben wir auch automatisch eventuell Hautproblematiken, auf die wir achten müssen.
Sturz.
Also der ganz neue Hautintegrität-Expertenstandard ist also wichtig. Genau, Sturz spielt eine große Rolle. Und ansonsten eben nicht ein Expertenstandard, aber ein ganz wichtiger Standard, Pneumonieprophylaxe. Und damit einhergehend eben auch die Aspirationsprophylaxe.
Dann kann man die Atemskala nach Bienenstein auf alle Fälle bei ihr anwenden.
Ja. Bei ihm auch, natürlich.
Ja, gut, ja, der könnte ja auch kompensieren sozusagen.
Und richtig, bei so vielen, also weil wir ja Mobilität mit ihm machen, müssten wir auch die Bienenstein-Skala machen, um das mitzuprüfen.
Und der hat ja auch schon ordentlich Ödeme, der ist eigentlich auch schon in der 3, wenn er an der Beine und in den Armen und in den Bauch Ödeme hat, kann er auch zurückstauen.
Also da wir jetzt kein Gewicht haben und ich kein richtiges Bild habe, habe ich ihn deshalb noch in 2-3 gepackt, weil da fehlen mir zu viele Infos, um mich tatsächlich festzusetzen. Aber bei ihr bin ich mir sicher, dass es die 4 ist.
Na gut, ja, also man kann auch die Bartel-Index, ist ja, macht man im Krankenhaus ja eigentlich immer. So, ja. Aufnahme, und da kann man auch nochmal gucken, wie pflegebedürftig sie sind, und sie sind natürlich beide, brauchen die definitiv Unterstützung in der Körperpflege. Also, obwohl wir ja gesagt haben, das wäre so Prio 4 oder 5 von unseren Pflegeproblemen, aber trotzdem brauchen die Unterstützung in der Körperpflege, so dass der Bartel-Index natürlich auch gut anzuwenden wäre und dann ja auch sagt, wie gut und fit die eigentlich noch so sind. Ja, ich glaube, da sind wir jetzt auch durch. Also man kann wirklich sämtliche Expertenstandards anwenden. Man könnte noch mehr Assessment-Instrumente anwenden, von Sturz-Assessments bis die Kubitus Bilanzierung und so weiter. Schmerz hat es ja eh schon gesagt. Also sind ja akut kranke Patienten, die mit uns auch auf einer Intensivstation, chronisch kranke Patienten, die auch auf einer Intensivstation landen können, wenn die mit dem Herzen kompensieren.
Ja.
So dass man da ja auch schon viel an Assessments und an Expertenstandards benutzen kann, weil die auch körperlich sind.
Genau, richtig. Ja. Abschließend zu sagen, eins der häufigsten Krankheitsbilder, ein ganz beliebtes Prüfungsthema. Jeder zweite Mensch bekommt Herzinsuffizienz im Leben, weil wir immer älter werden und das Herz halt nicht auf 100 Jahre programmiert ist, wir aber mittlerweile ja schon so leben könnten. Und deshalb bekommen wir das auch. Und Risikofaktoren, auch nochmal ganz wichtig, Rauchen auf jeden Fall, schlechte, ungesunde Ernährung. Also achtet auf euren Lifestyle, umso besser ihr euer Herz behandelt, umso weniger habt ihr dieses Krankheitsbild. Und ansonsten fasst jetzt Liane, glaube ich, nochmal zusammen, richtig?
Die Zusammenfassung. Also Kompetenzbereich 1 hat man gesagt, wir brauchen auch eine ausführliche Informationssammlung. Wir haben hier zwei verschiedene Fälle von einem Mann und Frau, was total unabhängig davon ist, ob die rechts oder links. Das hätte auch andersrum sein können, die Geschlechter. Und haben dann festgestellt, dass von den Symptomen wir hier einmal eine Linksherzinsuffizienz und einmal eine Rechtsherzinsuffizienz haben. Und haben die auch erklärt, was die Unterschiede sind. Einmal beim rechten Herzen eher mehr körperliche Symptome und klassische Ödeme in Extremitäten, also in Körperteilen, Armen, Beinen, Bauch. Und hier da auch eine Kompensation, dass man dann nicht mehr sich so gut bewegen kann. Und es staut halt in den Körper hinein. Und bei der Linksherzinsuffizienz haben wir ganz damit mit der Atmung und der Lunge zu tun. Und hier haben wir echt schon auch eine Patientin gehabt, die geschildert wurde in dem Fallbeispiel, die sehr dolle Luftnot hat, schon bei der kleinsten Bewegung schon im Sitzen. Also schon eine sehr weit fortgeschrittene Links, fast schon eine globale, dass das rechte Herz mit betroffen. Natürlich kann man das auch kriegen, wenn man häufiger Stents schon gesetzt bekommen hat oder einen Herzinfarkt schon hatte. Dann kriegt man meistens immer zuerst eine Links und dann wandert es rüber zu einer globalen Rechten. Die rechte ist seltener, weil man da einen Hinterwandinfarkt zum Beispiel kriegt. liegen müsste, damit das rechte Herz. Oder Klappenfehler zum Beispiel. Herzklappenfehler sind auch ganz typisch, wenn die Herzklappe nicht richtig funktioniert oder der Sinusknoten oder V-Block ist oder so. Dann,
wobei man, du hast ja gerade gesagt, das könnte auch andersrum sein mit dem Krankheitsbild, aber Frauen neigen schon eher zu Linksherzinsuffizienz und Männer eher zu Rechtsherzinsuffizienz. Aber du hast vollkommen recht, das ist nicht geschlechterspezifisch.
Genau, das wollte ich nur damit nochmal ausdrücken. Da haben wir Pflegediagnosen festgelegt und haben gesagt, es gibt schon individuelle. Herr Scharif hat ja wirklich mehr auch vielleicht mit der Trauer zu tun, die wir ganz oben mit hinpacken. Und sie hat ganz damit der Luftnot und der Luftkompensation zu tun und der Lungenbelüftung, die bei ihr vorrangig ist. Und dann haben wir gesagt, sind die sehr ähnlich. Beide haben Angst, beide haben Wissensdefizit. Beide brauchen hier intensive, auch emotionale Betreuung. Beide haben körperlich massive Symptome, dadurch haben sie ein Selbstversorgungsdefizit. Beide brauchen Thromboseprophylaxe, beide brauchen Pneumonieprophylaxe etc. pp. Aber schon die Emotionen haben wir jetzt mal ganz nach oben hingepackt, weil es schon sehr eindrücklich ist. A, Luftnot und das andere auch mit der Trauer zum Beispiel. Und dass es vielleicht auch wichtig wäre, das nach oben zu packen. Und dann sind wir rübergegangen, dass wir beraten, ruhig sind und auch geduldig sind, gerade bei luftnötigen Patienten, dass wir natürlich sämtliche Kommunikationstechniken anwenden können und zum Krankheitsbild beraten und vielleicht auch zur Ernährung beraten, wo wir dann ja auch noch zu kamen bei dem intra- und interprofessionellen Berufsgruppen, hat Annette ja auch die Diätassistentin gesagt, und ausführlicher zu der kochsalzarmen und mediterraneren Diät, was er sagt, haben wir gesagt, ganz eng mit den Medizinerinnen zusammenarbeiten, weil wir hier im Kompetenzbereich 3 ganz viel Behandlungswege haben. Sauerstoff, Therapie, wie funktioniert das? Wie macht man das? Wie wird das angeordnet bei Bedarf? Zum Beispiel 2 Liter pro Minute bräuchte auf alle Fälle die Patientin. Und Medikamente und Ödeme und Gewichtskontrolle und die Beinumfang messen, Körperumfang messen, Bauchumfang messen, gucken, ob die Medikamente richtig genommen werden, die Nebenwirkungen überwachen und so weiter. Und deswegen waren wir ja dann schon ziemlich schwupsiwupsi wieder im Kompetenzbereich 4, im rechtlichen. Und da kann man natürlich auch gucken nach Qualitätsmanagement und dem Hausstandard, aber wir haben jetzt auch viel gesagt zum Recht, Arzneimittelrecht haben wir hier drin. Und wir haben auch gesagt, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, beide kranke Patienten, beide alte Patienten, wo man jetzt nicht davon ausgeht, dass sie eine Herztransplantation bekommen. Und haben auch dann die Klassiker wie Datenschutz-Dokumentationspflicht und ähnliche Sachen, haben die Aufklärungspflicht nochmal ausführlicher erklärt, den Unterschied zwischen der Aufklärungspflicht des Arztes und der Pflegefachkraft. Und dann hat Annette, glaube ich, noch, du hattest noch gesagt, Behandlungsvertrag, Krankenhausvertrag, Heimeinzugsvertrag, beziehungsweise die Wohnformen sind ja auch mitunter in den Heimgesetzen geregelt, welche dazugelassen werden, welche stationär und ambulant sind oder teilstationär sind. Aber Heimgesetz ist Bundesland abhängig, also jedes Bundesland kann ein eigenes Heimgesetz machen. Und sind dann rüber zu dem Pflegewissenschaftlichen. Natürlich haben wir ethisch auch fragwürdig, weil das sind herzkranke, sehr, sehr, sehr doll herzkranke Patienten. Das ist auch ethisch immer, vielleicht durchs Ethikkomitee muss in einer Klinik, wenn so herzkranke Patienten auf eine Spenderliste kommen oder ob sie auf eine Spenderliste kommen, ob sie palliativ werden oder nicht. Und das hatten wir vorhin gar nicht so richtig mit erwähnt. Aber wir haben auch sämtliche Expertenstandards erwähnt, von Hautintegrität bis Sturz, bis Schmerzen, bis Mobilitätsförderung, gerade bei Herrn Scharif, weil sie kann ja vielleicht gar nicht mehr so mit der dollen Luftnot. Haben die Pneumonieprophylaxe erwähnt, damit die Abend-Bienstein-Skala und dem BART-Index, und dass wir auch sämtliche, weil die körperlich sehr krank sind, sämtliche Assessments anwenden könnten. Ich glaube, das war Zatsch.
Sehr schön, herzlichen Glückwunsch. Gut geschafft. Damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen und hoffen, dass wir dieses Krankheitsbild beide nicht bekommen und arbeiten hart daran. Haben wir noch
andere Worte? Ja, Werbung.
Genau, Werbung, ding, ding. Ihr könnt uns hören, ihr könnt uns abonnieren auf allen Podcast-Kanälen, die euch zur Verfügung stellen. Wenn ihr das Herzchen drückt, dann werdet ihr auch informiert über Sonderfolgen und über alle anderen Aktivitäten, die wir machen. Ansonsten findet ihr uns auf Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Das sind so die wichtigsten Social-Media-Accounts, wo wir sind.
Instagram auf alle Fälle, wenn man die Fotos jetzt sehen möchte.
Genau, da könnt ihr schauen. Und auch wenn ihr uns sehen wollt, da sind wir auch manchmal drauf, unter Tatort _ oder unterstrich der Podcast, also tatortpflege-podcast, je nachdem, wo ihr gerade sucht. Und wir haben auch eine E-Mail-Adresse, tatortpflege-podcast@web.de. Da könnt ihr uns auch Fragen stellen, Feedback geben, Wünsche äußern. Ob wir es dann machen, wissen wir noch nicht.
Ich könnte schreiben, wir lieben es, wir nehmen es auch mit auf, seid man nicht so. Und alles, was man dazu jetzt noch braucht, und wenn man sich die Adressen jetzt halt auch nicht gemerkt hat, dann schaut einfach nochmal in die Shownotes vom Podcast, also in die Podcast-Beschreibungen, da kann man auch aufklicken und den längeren Text, da sind dann unten auch die Links drin und weitere Links und unsere Quellen sind da drin und so weiter und so fort. Da findet ihr noch wichtige Informationen, da kann man auch reingucken. Und ansonsten, wenn ihr auf die Herzchen drückt in euren Podcast-Plattformen, wo ihr auch seid, Spotify, Amazon oder Apple Podcast, was auch immer, sehen wir das auch und wie viel uns hören, und das freut uns sehr dann auch, wenn uns mehr Leute folgen. Das bestätigt uns, und dass ihr unser Hörerschaft seid, unsere Community seid, und somit gibt uns das ja auch Inspiration, weiterzumachen.
Genau, macht Liane glücklich.
Genau.
Das ist doch auch schon mal wichtig. Ja, dann San Francisco, oder?
Ciao, Kakao. Achtung, Werbung, Werbung. Wer das nicht hören will, scrollt weiter. Aber es ist wichtig, wichtig. Deshalb, wir machen diesmal Werbung für den Deutschen Fachpflegekongress OP-Tag 2023 am 28. bis 29. September 2023, also dieses Jahr. Und ihr sollt euch natürlich auch gerne anmelden. Die Messe und der Kongress ist in einem Kongresszentrum in der Halle Münsterland in Münster. www.deutscher-fachpflegekongress.de.
Ganz genau. Und wenn ich Zeit hätte, wäre ich da. Aber Liane und ich sind genau an diesem Tag auf einem anderen Fachkongress. Aber für mich interessant, weil ich arbeite in diesen Bereichen. Neben spannenden Vorträgen hört ihr nämlich von Experten und seht eine umfangreiche Ausstellung, die an zwei Tagen exklusiv Praxis- und Industrieworkshops zeigt. Ein großes Highlight ist das Get-Together am Abend des ersten Kongresstages, bei dem das 10. Kongressjubiläum gefeiert wird. Also eigentlich zwei Tage, die man nicht vermissen möchte. Und ich glaube, da gibt's gutes Essen.
Wer ist denn da so alles?
Wer da so alles ist, Anästhesie, Intensivstation und der OP und die Notaufnahme.
Ah.
Ganz genau. Und für HörerInnen unseres Podcastes gibt es 10% Rabatt. Und der Link ist in den Shownotes, der Gutscheincode auch. Aber ich wiederhole es nochmal, es ist der deutsche-fachpflegekongress.de und der Gutscheincode ist, wer hätte es gedacht, Tatort. 10.
Alles kleingeschrieben und zusammengeschrieben. Tatort 10 ist der Gutscheincode für 10% Rabatt. Meldet euch an zu diesem wunderbaren Fachpflegekongress in Münster.
Genau. Und wenn ihr da wart, teilt es mit uns. Wir können darüber erzählen.
Tatort Pflege.